Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Lead Talk, der Podcast für alle, die in oder mit einem Team arbeiten.
Egal ob Führungskraft oder Teammitglied, die Zusammenarbeit in Teams kann ganz schön tricky sein. Aber keine Sorge, wir haben Ideen und Hacks, die du brauchst, um das Miteinander produktiver und effektiver zu gestalten.
Wir, das sind Matthias Holterhoff, Führungskräftecoach und Teamentwickler,
und Marco Wenk, Organisationsentwickler und Agile Coach. Heute sprechen wir über Führung. Bisschen konkreter über Führungsverhalten und noch konkreter über situatives Führungsverhalten, das sich je nach Situation anpassen kann. Und damit sind wir beim Thema situative Führung. Da gibt es ein schönes Modell zu. Das wollen wir euch heute vorstellen in aller Kürze, um dann aber gar nicht so sehr das Modell in aller Tiefe zu beleuchten, sondern eher über den praktischen Nutzen.
Ihr kennt bestimmt alle die klassischen Führungsstile. Ich nenne jetzt mal als Beispiel drei: den autoritären Führungsstil, den kooperativen Führungsstil und den laissez-fairen Führungsstil. Die setzen ja immer voraus, dass eine Führungskraft genau einen Führungsstil nutzt. Beim Modell des situativen Führens ist es anders. Da steht die Wandlungsfähigkeit der Führungskraft nämlich im Vordergrund. Und zwar setzt das Modell voraus, dass eine erfolgreiche Führungskraft sich auf die Mitarbeitenden einstellt und sein Führungsverhalten dementsprechend auch anpasst. Also wenn ich Mitarbeiter habe, die fachlich eine hohe Kompetenz haben, die sehr fähig sind, da muss ich die anders führen als einen Mitarbeiter, der fachlich noch nicht so weit ist und seine Aufgaben noch nicht selber erledigen kann. Das Fachliche ist das eine, das ist natürlich auch das andere bei Mitarbeitern immer: möchte jemand leisten, ist er selbst motiviert, wie viel ist der Mitarbeiter bereit, selbst einzubringen. Auch danach kann man seinen Führungsstil ausrichten und einen Mitarbeiter enger begleiten, vielleicht auch eher autoritärer begleiten, wenn es nötig ist. Wohingegen ich einen Mitarbeiter, der kann und will und fachlich in der Lage ist, den kann ich auch alleine laufen lassen und da kann ich auch Aufgaben delegieren und muss die noch nicht mal mehr zwingend kontrollieren, weil ich eben weiß, er leistet. Er ist ein Leistungsträger, er bringt es. Und so ist dieses Modell halt sehr variabel und stellt den Menschen in den Mittelpunkt des Handelns der Führungskraft.
Genau, und wenn man sich das mal anschaut im Internet, dann findet man unterschiedliche Matrix-Darstellung dieses Modells, unterschiedliche Tabellen. Und wenn man sich das anschaut, dann könnte man zu dem Schluss kommen, es ist eigentlich relativ einfach zu verstehen. Und oftmals ist es ja so, dass die Dinge, die einfach zu verstehen sind, in der Praxis schwierig anwendbar sind. Und genau deswegen wollen wir da mal den Praxisfokus ja lenken. Ich mache trotzdem den Disclaimer, ich mache den immer, wenn ihr die vorangegangenen Folgen gehört habt, wann immer wir über Modelle reden, gibt es ausreichend Kritik. Und die gibt es vielleicht auch sogar bei diesem Modell. Denn hier wird von Reifegraden von Mitarbeitenden gesprochen. Und das lädt vielleicht hier oder da dazu ein, Mitarbeitenden in irgendwelchen Kategorien zu stecken. Und da wäre mir oder uns ein Anliegen, deutlich zu machen, dass das nicht der Fall ist, dass das Mitarbeitenden nicht in Kategorien gesteckt werden, sondern dass wir vielleicht eine Perspektive einnehmen, die da lautet, dass es gibt unterschiedliche Menschen, die haben unterschiedliche Kompetenzen, die sind aber auch sehr situativ. Weil es gibt durchaus sehr reife Mitarbeitende, erfahrene Mitarbeitende mit einer hohen Kompetenz, die aber auf einmal vor einer Aufgabe stehen, die vollkommen neu ist. Und dann sind auf einmal diese reifen und kompetenten Mitarbeitenden, die ich eigentlich in diese Kategorie einsortieren würde, auf einmal in einer ganz anderen Kategorie. Und deswegen würde ich mich gerne von jedwegen Kategorien eigentlich verabschieden, sondern so den Blick darauf lenken wollen, dass es unterschiedliche Aufgaben gibt, die eine unterschiedliche Unterstützung oder aber auch allgemeiner gesprochen ein unterschiedliches Führungsverhalten der Führungskraft voraussetzen, um so gut und gemeinsam diese Aufgaben bewältigen zu können.
Damit sind wir auch direkt bei dem Nutzen des Modells für die Praxis. Das ist nämlich ein kleiner Abstrich, beziehungsweise etwas, wo wir sagen, Das muss man etwas anders handeln, denn wenn ich Mitarbeiter kategorisiere, dann setzt das ja voraus, dass ich Mitarbeiter, die in Kategorie X gehören, alle gleich führe. Damit steht meiner oder unserer Meinung nach der Mitarbeiter nicht mehr im Mittelpunkt, sondern die Kategorie. Und so wie du es gerade schon schön beschrieben hast, es kann ja sein, dass ich jetzt neue Kompetenzen benötige, aber schon mega viel Erfahrung habe. Das heißt, ich bin nur in einem Teilbereich unsicher. Dann gehöre ich ja nicht in irgendeine Kategorie, sondern ich brauche einfach in diesem Teilbereich eine ganz andere Führung und eine ganz andere Unterstützung, aber in allem anderen nicht. Und das ist der große Praxisbezug, wo wir verdammt viel Wert drauf legen, dass die Mitarbeiter in der Führung im Mittelpunkt stehen und wir immer gucken, was braucht der einzelne Mitarbeiter von mir, um sich weiterzuentwickeln und um seinen Job gut zu machen.
Und das können wir ja mal gucken. Wir können es ja mal durchspielen, entlang dieses Modells an bestimmten Aufgaben und vielleicht ein, zwei Praxishinweise geben. Und fangen wir vielleicht mal an zu sagen, ich habe jetzt hier eine Situation, ich bin Mitarbeitender, du, Matthias, bist meine Führungskraft und wir beide stellen gemeinsam fest, es geht hier um eine Aufgabe, da bin ich höchstgradig kompetent drin. Da habe ich sehr, sehr viel Erfahrung. Ich habe jedwede Kompetenz und bin auch durchaus engagiert. Was tust du dann als Führungskraft?
In dem Moment würde ich einfach nur hergehen und sagen, du bist ein super Mitarbeiter, du weißt, was du fachlich zu tun hast, ich weiß, dass du es drauf hast und dass du willst, also bekommst du von mir auch alle Aufgaben, die du erledigen kannst, die du eigenständig erledigen kannst. Wenn du Fragen hast, kannst du natürlich mit mir sprechen, aber ich delegiere, ich lasse dich machen. Ich muss dich nicht eng begleiten. Ich muss mir nicht alles von dir bestätigen und erklären lassen. Wenn du so eine große Erfahrung hast, und so eine große Kompetenz, dann spiel diese Vorteile für mich und für dein Team aus.
Und genauso würde ich das auch erwarten, als dein Mitarbeiter das tun zu dürfen. Und das wäre auch ganz prima. Gleichzeitig kann es aber auch Aufgaben geben, auf die ich vielleicht überhaupt gar nicht so viel Bock habe. Also ich hätte zwar die Kompetenz, aber die sind mir schon so ein bisschen unliebsam vielleicht. Und vielleicht kriegst du das auch mit, dass mir die so ein bisschen unliebsam sind, diese Aufgaben. Und jetzt ist ja die Fragestellung, bleibt es beim Delegieren oder gibt es ein anderes Führungsverhalten, was du an dieser Stelle an den Tag legen könntest?
Da würde ich ein bisschen was aus dir rauskitzeln wollen. Wichtig ist mir dabei immer, dass man rausstellt, dass der Mitarbeiter gute Arbeit leistet in den Bereichen, wo er sie leistet. Darf man auch mit Lob nicht sparen. Und dann natürlich guckt, dass man diesen Mitarbeiter, den du jetzt gerade beschrieben hast, in diesen Bereichen, die ihm vielleicht unliebsam sind, trotzdem weiterentwickelt. Die Wichtigkeit rausstellt, das Profil abrundet von dem Mitarbeiter, die nächsten Schritte zusammen plant und guckt, dass wir wirklich ein gesamtrundes Bild haben. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, es gibt, glaube ich, bei jedem so ein, zwei Aufgaben, die wir nicht ganz so gerne machen. Die machen wir dann trotzdem. Wenn wir sie nicht machen müssen, sind wir glücklicher. Aber es ist natürlich dann auch Führungsverhalten oder Führungsaufgabe, da zu gucken, dass auch ein Mitarbeiter, der super läuft, auch Dinge macht, die ihm vielleicht nicht ganz so lieb sind.
Und auch das gehört dazu. Das Modell des situativen Führens sagt an dieser Stelle, dann ist es nicht mehr delegieren, sondern es ist partizipieren, wo du als Führungskraft hingehst und gibst vielleicht so ein Stück weit Unterstützung bei der Lösungsfindung, ermutigst aber auch, aber nicht vor dem Hintergrund, dass mir jetzt die Kompetenz fehlt und du mich irgendwie mit Wissen versorgst, weil das ist ja durchaus vorhanden, sondern es ist so dieses Schubsen, was du gerade auch ja gesagt hat, das, was an dieser Stelle ist. Und jetzt bleiben wir mal in der Situation. Ich fühle mich ganz wohl als dein Mitarbeiter, Matthias.
Es freut mich, geht vielen so.
Bitte.
Geht vielen so.
Das ist sehr gut und ich glaube das ungesehen und ungehört. Aber was machst du denn mit mir, wenn ich sage, ja, ich bin bereit, ich bin willens, das Ganze zu tun. Wir stellen aber fest, du stellst fest, ich stelle fest, vielleicht stellen wir beide sogar gemeinsam fest, dass das etwas ist, wo mir noch das Können so ein bisschen fehlt. Also trotzdem ich dein langjährig altverdienter Mitarbeiter bin, wo du genau weißt, beim Wenk, da sind alle Aufgaben gut aufgehoben. Der ist total kompetent, auf den kann ich mich durchaus verlassen. Und jetzt stellen wir fest, dass mir durchaus aber vielleicht irgendwo Kompetenzen fehlen.
Im Bestfall schaffe ich es in einem Gespräch, dich dazu zu bewegen, dass du es selber einsiehst und selber erkennst, dass du da ein paar blinde Flecken hast oder beziehungsweise, dass dir wirklich in manchen Teilbereichen vielleicht Fachwissen fehlt oder die Kompetenz fehlt. Dann hättest du nämlich die Einsicht, dass da ein Punkt ist, an dem wir arbeiten können. Und dann gehe ich als Führungskraft natürlich her und versuche mit dir einen kleinen, ich nenne jetzt einfach mal Entwicklungsplan zu erstellen. Also was brauchst du, um diese Kompetenz zu erlangen? Und noch wichtiger, was brauchst du von mir? Also was kann ich dafür tun? Wie kann ich dich unterstützen? Und dann wären wir beim Trainieren. Also ich würde dich an die Hand nehmen, was diesen Bereich angeht, diese Kompetenz angeht, und genau gucken, was brauchst du in Abstimmung mit dir? Und dann würden wir zusammen diese Kompetenz erlernen. Also ich trainiere dich.
Ja, du trainierst mich und wenn ich jetzt so auf das Modell schaue, dann ist auch dort von einem eher unterstützenden Verhalten die Rede. Ähnlich wie gerade beim Partizipieren, auch da ist es ein unterstützendes Verhalten, allerdings komplett anders gelagert. Also im vorherigen Fall beim Partizipieren zielt das unterstützende Verhalten eher auf das Anschubsen sozusagen. Und hier geht es tatsächlich ja um Kompetenzaufbau beziehungsweise Schließen möglicher Lücken, die sich ergeben, beispielsweise durch Einführung neuer Software, neuer Technologien. Ich denke da gerne an meine Ausbildungszeit zurück, wo ich einen stellvertretenden Filialleiter hatte in der ersten Ausbildungsfiliale, in der ich damals war. Und ich bin inzwischen ja so alt, ich kenne noch Schreibmaschinen. Und mein stellvertretender Filialleiter kannte auch noch Schreibmaschinen. Und dann kamen auf einmal die PCs und er musste sich mit den ganzen PC-Programmen auseinandersetzen. Also er hatte Kompetenzlücken ohne Ende und brauchte Schulung. Und das, obwohl er ganz, ganz altverdienter, langjähriger Mitarbeiter war. Das war für ihn selber gar nicht so angenehm, sich das auch einzugestehen. Deswegen finde ich es genau richtig, wie du es gerade sagst. Ich brauche dort ein unterstützendes Verhalten als Führungskraft, muss die Kolleginnen und Kollegen mit an die Hand nehmen und im besten Fall sowas wie einen Entwicklungsplan aufstellen.
Ein Beispiel ist tatsächlich wahrscheinlich von dir auch sehr weise gewählt mit der Überleitung, die du jetzt gleich wahrscheinlich machen wirst. Aber da ist natürlich auch die Frage für mich als Führungskraft, wie gehe ich damit um? Der Mitarbeiter kann jetzt entweder sagen, oh, komm, ich kenne nur Schreibmaschinen, jetzt kommt ein Computer. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehe. Dann wären wir dabei, wir entwickeln direkt einen Plan. Oder der Mitarbeiter sagt, was habe ich nie gebraucht, will ich nicht, brauche ich nicht. Dann bist du nämlich auf einer ganz anderen Schiene erstmal noch unterwegs als Führungskraft, dass du nämlich erstmal da guckst, die Wichtigkeit rausstellen, wofür brauchen wir das für ihn, fürs Team, um ihn dann erstmal dahin zu bringen, dass er sich überhaupt entwickeln möchte. Und das ist natürlich nochmal deutlich schwerer, da erstmal rauszustellen, dass die Entwicklung da sein muss, wenn sie nicht vom Mitarbeiter selbst gewünscht oder gewollt ist. Und dann bin ich tatsächlich ja eher im Bereich des Dirigierens oder ein bisschen im Bereich des autoritären Führungsstils, dass ich da nochmal auf den Tisch hauen muss und sagen muss, es ist so, diese Entwicklung werden wir nicht umdrehen. Du wirst zukünftig keine Schreibmaschine mehr haben. Also werden wir gucken müssen, dass du damit umgehen kannst.
Genau. Also hier starke Aufgabenzentrierung, die es braucht und weise gewählt, vielleicht deswegen, weil ein anderes Wort für dirigieren ja auch anweisen sein kann. Eine andere Brücke kann ich da jetzt gerade nicht bauen. Aber genau darum geht es ja dann auch, ne? Zu sagen, okay, ich kann es nicht so richtig, aber ehrlicherweise, ich will es auch gar nicht können. Wenn es aber trotzdem eine Aufgabe ist, die für den Job notwendig ist, ist ja die Frage, was mache ich als Führungskraft dann in genau dieser Situation? Und das ist das, was du gerade beschrieben hast. Dann kann ich natürlich immer noch versuchen zu überzeugen, sollte auch versuchen zu überzeugen, muss aber irgendwann dann auch in die Richtung kommen, wo ich sage, wenn du das nicht kannst und wenn du das auch nicht können willst, dann weiß ich das jetzt an, das Ganze zu tun? Jedwede Unterstützung gibt es. Also so ein Wollen muss vorhanden sein, um dann ins Training zu kommen, um ins Trainieren zu kommen, in die Überzeugung. Und so gibt es dann halt diese unterschiedlichen Felder, die sich ergeben aus, wie gut kann ich eine Aufgabe, wie bereit bin ich auch, die umzusetzen, mich dafür einzusetzen. Und dementsprechend muss ich als Führungskraft dort auch unterschiedlich agieren.
Genau. Und das ist natürlich auch nochmal ein Punkt, wenn wir das jetzt nochmal vergleichen mit den klassischen Führungsstilen, da gehe ich halt wirklich ganz individuell auf die Mitarbeiter ein und nicht mit dem Gießkannenprinzip, weil bei dem Gießkannenprinzip, wenn ich mal jetzt autoritäre Führung einfach mal als Beispiel nehme, da kann ich ja relativ schnell Mitarbeiter auch demotivieren mit. Indem ich einen Mitarbeiter habe, der eigentlich kann und möchte und trotzdem kriegt er von mir immer nur eine Anweisung und wenn der auch nur ein Müh anders macht, dann müssen wir mal ein ernstes Gespräch führen. Also bei dem situativen Führen ist es ja wirklich so, dass ich als Führungskraft authentisch rüberkomme, aber immer bei den Mitarbeitern bin und immer genau gucke, was braucht dieser eine für die nächste Entwicklung und ein kleiner Schwank, den ich da noch einbauen kann. Ich war letztens in einem Workshop, den habe ich geleitet und dann sind wir auch zum Thema situatives Führen gekommen. Und dann habe ich das Modell vorgestellt und wir haben darüber diskutiert, gesprochen und die Vorteile rausgestellt. Und dann sagte eine Führungskraft mittleren Alters, das Modell heißt falsch. Das müsste heißen, führen nach normalem Verstand.
Ja, eigentlich sollte es gesunder Menschenverstand sein. Uneigentlich aus seiner Berechtigung, weil in der Praxis häufig eines passiert, nämlich dass Mitarbeitende in Schubladen gesteckt werden. Und dann habe ich den Mitarbeiter A, da weiß ich genau, der ist immer alles gut aufgehoben, da kann ich immer alles wegdelegieren, was vielleicht aber gar nicht immer stimmt. Ich habe einen Mitarbeiter B, wo ich irgendwie glaube, der steckt in dieser Schublade drin. Da muss ich ihn schon eine härtere Gangart machen und überzeugen oder anweisen. Und mir ist wichtig, und das sagt dann auch der gesunde Menschenverstand, dass genauso wie sich meine Führung der jeweiligen Situation anpassen muss, es ja durchaus ein und dieselben Mitarbeitenden sein können, die sich auch in unterschiedlichen Situationen befinden. Und von ein und derselben Führungskraft in diesen unterschiedlichen Situationen auch unterschiedliche Sachen benötigen.
Ganz genau. Und wichtig ist, dass egal in welcher Situation sich ein Mitarbeiter befindet und wie ich ihn führe, weil ich ihn so aktuell einordne, ich muss immer mit ihm im Gespräch bleiben. Auch wenn ich, wie du gerade beschrieben hast, einen habe, wo ich alles wegdelegieren kann. Vielleicht kann ich das sogar und es läuft alles super. Aber wenn ich mit dem nicht vernünftig spreche, dann denkt er vielleicht auch irgendwann, er wird eh alles nur zu mir abgeschoben. Also es ist trotzdem wichtig, das Gespräch zu suchen und halt zu führen. Auch jemanden, der alles gut macht und alles gut kann und den ich genau für jegliche Möglichkeiten nutzen kann, Sachen zu delegieren. Ich muss trotzdem im Gespräch bleiben und immer ein offenes Ohr haben und zu gucken, in welche Richtung geht das gerade, in welcher Situation befindet er sich gerade. Es kann ja auch sein, in der heutigen Zeit wird das Thema ja auch immer wichtiger. Zu gucken, vielleicht ist ja auch privat irgendwas oder haben wir einen Leistungseinbruch, ne? Oder ist einfach vielleicht auch zu viel gerade an Arbeit da. Das muss ich mitkriegen als Führungskraft, weil da muss ich dann wieder meine Führung verändern. Und das macht es für mich so spannend, dieses Modell oder diesen Gedanken des situativen Führens, dass ich als Führungskraft immer schnell reagieren kann, wenn ich nah an meinen Mitarbeitern dran bin.
Und wenn wir eingangs sowas wie einen praktischen Nutzen betont haben und vielleicht sogar einen Praxistipp untermauern möchten, nochmal, um diesen praktischen Nutzen euch mitzugeben, wie könnte denn so ein Praxistipp ausgehen? Einen habe ich gerade rausgehört, Matthias, nämlich im Gespräch bleiben, und zwar fortwährend im Gespräch bleiben. Das heißt, mit den Mitarbeitenden sprechen. Und ich könnte mir vorstellen, dass in diesen vielleicht sogar Einzelgesprächen und auch Teambesprechungen man möglichst offen und ehrlich miteinander umgeht. Und sagt, wie ist denn hier gerade so das Thema Können und Wollen verteilt? Wer hat Bock auf welche Aufgaben und welche Kompetenzen sind auch vorhanden? Um dann offen mit logischem Menschenverstand am besten gepaart miteinander umgeht. Das wäre so das eine, also miteinander im Dialog sein. Gibt
Auf
es
jeden
noch einen
Fall.
weiteren Tipp, den du mitgeben kannst und möchtest?
Ein weiterer Tipp, den ich mitgeben kann und möchte, ist, dass die Führungskraft oder du als Führungskraft immer auch bereit bist, dich selbst zu reflektieren, wie du in bestimmten Situationen geführt hast. Weil nur durch diese Selbstreflexion wird dir das letztendlich auch klar, ob du richtig auf den Mitarbeitenden eingegangen bist oder eben nicht. Es gibt oftmals Situationen, du bist im Tagesgeschäft, es ist gerade stressig, du nimmst was wahr, du sprichst mit dem Mitarbeiter. Das kann aber auch mal eine Nuance daneben gewesen sein, wo du im Nachhinein sagst, oh, das würde ich aber im nächsten Mal anders lösen oder da würde ich noch mal viel individueller auf den Mitarbeiter eingehen. Und diese Selbstreflexion finde ich verdammt wichtig, weil dadurch wächst du ja als Führungskraft auch noch selbst. Weil dieses Feedback, das kriegst du nicht sofort. Und das kriegst du oftmals, weil es so kleine Situationen sind, auch gar nicht, weil das oft nicht angesprochen wird von Seiten der Mitarbeiter, wenn sie dir überhaupt Feedback geben. Aber je mehr du auf die Mitarbeiter eingehst, je mehr du bei denen bist und je mehr du über die weißt und desto mehr Vertrauen sie gewinnen in dich, desto mehr werden sie dir von sich mitteilen und desto besser kannst du dich halt auf diese situative Führung einstellen. Wichtig nur, immer auch die Selbstreflexion zu nutzen und zu gucken, in welchen Situationen würde ich vielleicht beim nächsten Mal aus welchen Gründen anders agieren.
Da alle guten Dinge ja drei sind, würde ich noch einen dritten dazugeben, nämlich wenn ihr schon regelmäßig Retrospektiven macht in eurem Team, dann macht doch mal eine Retro zum Thema Führungsverhalten. Auch das kann man ja tun, nicht nur wie ist grundsätzlich die Zusammenarbeit im Team oder wie, wenn ihr in Sprints organisiert seid, wie lief der letzte Sprint ab für uns im Team. Sondern ihr könnt ja durchaus hingehen und uns sagen, lass uns mal genau gezielt dieses Thema Führungsverhalten, an welchen Stellen brauchen wir eigentlich wie was, wann haben wir wo was erlebt, was könnte man besser machen, was sollte man auf jeden Fall beibehalten, also dieses typische Start, Stop, Continue, was in vielen Retrospektiven der Fall ist, wäre meine klare Empfehlung, wenn ihr schon regelmäßig Retros macht, die mal speziell zum Thema Führungsverhalten und wenn ihr noch nicht regelmäßig Retros macht, dann tut's.
Ja, und gerade diese Retrospektive, die Idee, das zum Thema Führung zu machen, finde ich sensationell, weil dann auch Mitarbeiter in diesem Bereich die Möglichkeit haben, ein wenig mitzugestalten und Einfluss zu nehmen. Also mir fällt also die Frage ein, was braucht ihr von mir beim Thema Führung zum Beispiel? Also ich kann sehr viel bringen, ist wieder sehr individuell, was dann kommt. Und von daher zahlt das genau auf das ein, worüber wir jetzt die letzten Minuten gesprochen haben.
Genau. Und jetzt fragtest du gerade, was braucht ihr von mir in Sachen Führung? Ich stelle oder ich möchte jetzt mal sagen, was brauchen wir von euch, die ihr hier zuhört? Wir brauchen von euch gerne Feedbacks zur Sendung, entweder an mail@teamleadtalk.de oder schreibt uns beiden per LinkedIn an. Und wenn euch das, was ihr gehört habt, gefallen hat, lasst gerne 5 Sterne da und abonniert am liebsten unseren Podcast.
Und da würden wir uns sehr drüber freuen.
In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut.
Macht's gut.